Am Donnerstag ist Premiere an der Berliner Schaubühne. Molières Der Geizige wird es geben. In der Rolle des Vaters und Geizkragens ist dann Ensemblemitglied und Ausnahmekünstler Lars Eidinger zu erleben. 2023 gab es einen Dokumentarfilm über ihn, in dem unter anderem Isabelle Huppert und Juliette Binoche schwärmten. Und zwar von seiner außergewöhnlichen Präsenz auf der Bühne. Zitat: Man könne die Augen einfach nicht von ihm abwenden.
There's a big ego, but at the same time, it feels like he's serving something underneath that is bigger than himself.
Also von einem großen Ego war auch noch die Rede, aber gleichzeitig auch vom Gefühl, er steht im Dienst einer Sache, die größer ist als er. Und jetzt steht Lars Eidinger netterweise im Dienst unserer Sache. Guten Morgen am Telefon.
Ja, guten Morgen. Ja, danke für den Einspieler.
Am Telefon ist so ein bisschen schade. Ich würde Sie so gern sehen, aber wir haben die Verbindung über die Ohren. In gewisser Weise habe ich ja gerade den Berufsjugendlichen und ewigen Hamlet am Telefon.
Jetzt, oh Gott, wirklich?
Naja.
Ja, Berufsjugendlich ist ja eher ein Schimpfwort, finde ich.
Oh, das wollte ich nicht gesagt haben. Aber als Hamlet sind Sie da schon noch der Sohn. Aber jetzt haben Sie eben keinen Shakespeare voraus, sondern einen Molière. Und dann auch noch die Rolle des Vaters. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, das ist eine neue Rolle für mich, da haben Sie schon recht. Also bei Hamlet ist ja das Interessante, das ist ja eher so ein Prinz Charles, das ist ja jemand, der ewig auf die Thronfolge wartet, der kann ruhig älter sein, auch wenn er ein Prinz ist oder spielt auch damit. Aber die Perspektive des Vaters ist tatsächlich neu für mich. Aber das Stück bietet sozusagen auch die Möglichkeit, sich daran abzuarbeiten. Der hadert ja sehr mit seinem Alter und nimmt sich dann oder will sich dann eine sehr junge Frau nehmen, um gegen seine Sterblichkeit anzukämpfen und so weiter. Also es ist schon ein großes Thema, das Alter. Es gibt auch einen Satz, wo er sagt, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit meinem Alter und habe gedacht, vielleicht könnten sich die Leute ja lustig darüber machen, dass ich so eine junge Frau heirate und so weiter. Also ich kann damit schon auf der Bühne umgehen.
Nun ist es aber ein Molière, Meister der französischen Komödie, der er ist, macht er sich immer über die Gesellschaft lustig. Das ist für ihn typisch. Und das ist etwas, das Ihnen, Lars Eidinger, ja eigentlich widerspricht, oder?
Ja, ich hab schon zweimal Molière gemacht. Einmal mit Ivo von Hof, einmal mit Michael Thalheimer, einmal Tartüff, einmal der Menschenmann. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht so aus diesen Arbeiten rausgegangen. Weil ich das Gefühl habe, der Molière hat so die Tendenz, sich aus der Gesellschaft rauszuziehen, drauf zu gucken und sich über Gesellschaft zu erheben. Und da merke ich immer, das widerspricht so meiner Herangehensweise. Ich versuche eigentlich immer, mich als Teil des Problems zu sehen. Und da habe ich ehrlich gesagt ziemlich viel Konzentration drauf verwendet, jetzt diesmal beim Geizigen das anders zu machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, am Donnerstag ist Premiere, ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das gelungen ist. Also ja, es ist wirklich schwierig, weil man geht dann doch immer am Ende so raus und denkt so, okay, hat man jetzt da alles, hat man alles thematisiert, was einem gerade wichtig ist, was einen umtreibt, ja. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende, am Sonntag Zeit gehabt, weil wir da nicht geprobt haben und habe mir wieder 1000 Sachen durchgelesen, die ich noch einbauen will und ist auch noch nicht zu Ende.
Aber das macht sie ja auch aus, dass es noch nicht zu Ende ist, dass dann der Augenblick und das Unmittelbare zählt. Sprechen wir ein bisschen allgemeiner, wie wird denn der Geizige an der Schaubühne aufgezogen? Also der Plot ist ja der, dass ein sehr geiziger Vater seine Kinder mit seinem Sparwahn tyrannisiert, sich dann verjüngen will durch die Ehe mit einer viel jüngeren Frau. Kommen da auch so aktuelle Gesellschaftstrends mit rein? Jugendwahn, Sparprogramme, ist das die Idee?
Ja, absolut. Also die ursprüngliche Idee von Thomas Ostermeier und Maya Zade war, das in einer Autowerkstatt in Reinickendorf zu verlegen. Da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil das irgendwie so ein Milieu vorschreibt. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen symbolischer oder allegorischer ist. Und ich würde sagen, jetzt ist es ein Autohaus. Und das gefällt mir irgendwie so als Begrifflichkeit auch für unsere Welt, ein Autohaus. Aber diese ganzen Themen, die Sie gerade ansprechen, die sind da alle angelegt und ich das ist auch vielleicht ein bisschen meine Art oder da einen Zugang zu finden. Es tauchen schon sehr viele Zitate oder Referenzen aus anderen Zusammenhängen auf, die die Figur so ein bisschen erklären oder komplexer machen.
Ich habe jetzt direkt schon ein Bild vor Augen mit dem Autohaus, was Sie angekündigt haben. Es ist ja endlich mal wieder ein Projekt mit Thomas Ostermeier. Der hat Sie ja lustigerweise vor 27 Jahren an die Schaubühne geholt und vor allem damals, weil Kommilitonen ihre DJ-Künste damals angepriesen hatten. Und jetzt kommen die wieder zum Tragen im Autohaus, oder?
Ja, weil ich die Musik mache. Ja, das war mir ganz wichtig. Ich habe den Thomas mehr oder weniger gebeten, ob ich die Musik auch machen dürfte, weil ich die Erfahrung mache. Ich habe die zum ersten Mal gemacht, 2003, glaube ich, war das, bei einem Stück Nora, ein Puppenheim. Und das war eigentlich schauspielerisch ein bisschen mein Durchbruch, zumindest an der Schaubühne, so intern. Thomas, seit der Arbeit hat er dann viel mit mir gemacht und mir auch größere Rollen gegeben. Und da hat mir damals geholfen, dass ich mich eigentlich vordergründig um die Musik gekümmert habe und nur so nebenbei noch gespielt habe. Und da habe ich mir ein bisschen was von erhofft, dass ich gesagt habe, ich kann die Konzentration so ein bisschen von der Hauptrolle des Apagon ablenken, dadurch, dass ich eigentlich auch für die Musik verantwortlich bin. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich einen ganz, ganz genialen Künstler, den ich schon kannte, aber den ich darüber auch kennengelernt habe und getroffen habe und mit dem ich zusammengearbeitet habe. Moritz Friedrich heißt er. Sirius Mo. Und das ist wirklich, also die Musik ist genial, finde ich.
Werden Sie auch auflegen live, Knöpfe drücken oder haben Sie im Hintergrund den Soundtrack schon gestrickt?
Ja, der ist schon, also gut, ich werd singen, ehrlich gesagt. Also es gibt drei Coverversionen, die ich ihn gebeten habe zu erstellen und auf diese Instrumentale singe ich live. Aber Knöpfe drücken mache ich nicht auf der Bühne, nee.
Aber Gore wird aber singen, das macht mich auch neugierig. Der Geizige im neuen Stück an der Schaubühne im Autohaus. Schauen wir mal auf die vielen anderen Rollen am Theater, im Film, auch im Fernsehen. Mir haben Sie sich ja mal wirklich exemplarisch eingebrannt im Borowski-Tatort, in dem Dreiteiler damals mit Ihnen als raffinierten, psychopathischen Täter. Ich sehe schon wieder hier dieser Blick und dieser Postbote. Boah. Oder auch der krude Alfred Nüssen in Babylon in Berlin. Was ich fragen will, Lars Eidinger, warum eigentlich immer wieder und so gern und ja auch so gut diese unangenehmen Personen?
Ich würde ja fast sagen, ich fand es interessant bei diesem Einspieler, da taucht immer dieses Zitat von Juliette Binoche auf, there's a big ego, but there's something underneath, or it seems that he's serving something underneath, that is bigger than himself. Mhm. Und die Leute nehmen aber immer diesen Satz, there's a big ego. Mhm. Sie haben den anderen auch zitiert, da war ich ihnen auch dankbar, aber die Leute hören immer nur, there's a big ego. Und diesen anderen Satz, den ich eigentlich viel interessanter finde, man sagt, der bedient was größer ist als er selbst und stellt sich in den Dienst dessen, das finde ich viel interessanter als Gedanke. Und so ist es bei diesen Figuren auch. Die haben eine böse Seite, bestimmt, aber das sind nicht urböse Charaktere, weil ich glaube überhaupt nicht daran, dass es das gibt. Aber diese Ambivalenz dieser Figuren, die ich da spiele, dass die auch eine gute Seite haben und dass die auch ringen und in einem Konflikt sind mit sich selbst und so, das wird immer so ein bisschen unterschlagen. Und durchgehen sie dann eigentlich immer so als Bösewichter oder ich glaube gar nicht an Bösewichter, was soll das überhaupt sein? Also ich versuche überhaupt nicht in diesen Kategorien zu denken, von wegen böse, gut, und sondern im besten Fall ist der Mensch ein ambivalentes Wesen.
Ja, und deswegen haben Sie mich ja auch gefesselt, weil es so vielschichtig war. Will ich immer noch sagen, da war kein Ego, was mich gefesselt hat, sondern ein facettenreiches Spiel, eins, das mich gepackt hat. Wir reden gleich weiter hier auf Radio 3, denn es gibt eine Rolle, über die müssen wir dann wirklich reden. Das ist aber wirklich eine Schurkenrolle dann mal. Da kommen Sie nicht drum rum, das anzuerkennen.
Das stimmt, Eidinger. Ja. Na, wer weiß. Ich schaffe es ja.
Wir reden weiter nach der Musik. Die ist übrigens ganz, ganz soft.
Okay, bis gleich.
Bis gleich. Dave Barnes hat hier gesungen, Darlin. War es auszuhalten, lieber Lars Eidinger? So soft.
Oh, nee. Bin ich schon wieder? Sie waren kurz unterbrochen.
Ja, nee, wir sind jetzt auf Leitung, wir beide. Die New York Times, die schrieb mal, Eidinger sei vielleicht der großartigste Shakespeare-Darsteller, von dem man noch nie gehört habe.
Das ist gut, ne?
Ne? Das ist gut, das wird sich jetzt aber gründlich ändern in Amerika, denn der Theatermann geht nach Hollywood für die Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow. Kribbelt die Schlagzeile noch oder haben Sie es schon ganz verdaut?
Nee, das kribbelt noch, ehrlich gesagt, ja. Also je näher der Termin rückt, dass ich da wirklich mich ins Flugzeug setze, hinfliege, desto aufgeregter werde ich. Also es ist irgendwie auch eine gute Form von Aufregung oder eine Erregung, aber es ist auch viel Nervosität.
Haben Sie eigentlich was mit dem Superman-Universum am Hut? Ist das eine Kindheits- und Jugendprägung?
Nee.
Schön, bei also, mir auch nicht.
Nee, ja, also ich kenne Superman so. Ich hatte auch so eine Puppe, mit der ich gespielt habe. Das habe ich von meinem Cousin geerbt. Aber ich fand es ganz, es gibt ja in Berlin einen tollen Comicladen, der Grobe Unfug. Und habe ich da angerufen und das fand ich interessant, dass ich diesmal in so einem Comicladen recherchiere und mich vorbereite. Und dann hieß es dann, ja, hier arbeitet jemand, der Mike, der kennt sich aus und ich hole den mal kurz. Und dann hat er gesagt, ja, der Brainiac, der ist zum ersten Mal 1968 aufgetreten oder was weiß ich. Und der wird mir alles erzählen, was ich über Brainiac wissen muss.
Genau. Sie sind Brainiac, der Gegenspieler, der ultimative Bösewicht vom Weltretter Superman. Lars Eidinger, Sie lieben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, dieses unmittelbare Spiel, auch die Improvisation. Ob die Raum findet in einem Superman-Film und vor der Kamera?
Tja, das ist eine gute Frage. Also bei den Castings war es so. Ich durfte bei den Castings sehr viel improvisieren und auch eigene Texte reinnehmen und so. Und auch bei dem Self-Tape, ich habe ja so ein Self-Tape aufgenommen, also wo man sich selber aufnimmt und dann schickt man das dahin, um sich mehr oder weniger zu bewerben für die Rolle. Da habe ich auch, war ich auch relativ frei. Aber ich kann es auch noch überhaupt nicht einschätzen. Also was ich glaube, was anders sein wird, als ich es gewöhnt bin, ist, dass man sehr viel einfach im blauen Raum steht. Also das haben Sie mir schon gesagt, es ist gar nicht Greenscreen, sondern Blue Box. Und wir werden da, glaube ich, sehr viel einfach vor blauen Wänden stehen, die dann im Nachhinein durch die Illusion ersetzt werden.
Nun füllen Sie ja die Comicrolle mit Leben in einem fetten Actionfilm. Sie haben sich bisher im Comicladen vorbereitet, aber brauchen Sie auch Muskeln und Fitness? Wie steht es denn um die Vorbereitungen?
Ja, ja, mein Personal Trainer, der Goran, der sitzt jetzt auch gerade im Café und wartet, weil ich eigentlich sollten wir um 9 anfangen. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Also es ist jetzt kein, habe ich einfach blöd geplant. Aber ich muss 4-mal die Woche trainieren. Und ich hatte da auch überhaupt keine Lust drauf, weil ich auch in meinem Leben noch nie in einem Gym war, in einem Fitnessstudio. Aber ich habe gemerkt, es macht doch auch Spaß. Also weil es so ein bisschen, ich benutze mal so einen doofen Begriff Self-Care, aber dass man einfach so einmal am Tag 1,5 Stunden sich mit seinem Körper beschäftigt, ist gar nicht so blöd, vor allem wenn man 50 Jahre alt ist. Und dass ich da eine Person habe, die sich um mich kümmert, ist auch ein extremer Luxus natürlich.
Eine ganz neue Erfahrung. James Gunn wird wieder Regie führen in dieser Superman-Fortsetzung. Was für ein Gegensatz. Schaubühne Berlin und dann dieser Superman-Kosmos. Schlummern irgendwo kleine Ängste, Bedenken?
Ja, aber die habe ich auch immer, also die habe ich auch jetzt fast Donnerstag die Premiere vom Geizigen betrifft. Also ich habe immer Angst. Das ist auch was mich antreibt oder was, glaube ich, das lebendigste Gefühl ist. Angst ist ja eher die Frage, wie geht man mit der Angst um? Also wenn die Angst einen lähmt, dann wird es problematisch. Aber eigentlich ist es ein sehr lebendiges Gefühl, was einen auch irgendwie bewahrt oder schützt. Also wenn jetzt jemand keine Angst hat, guckt er ja nicht links und rechts, wenn er über die Straße geht. Das heißt, ich versuche eigentlich die Angst mir zunutze zu machen, aber sie ist immer präsent und geht auch nicht weg. Und in so einem, also ich kann mich erinnern, bei dem Casting damals, als ich hingefahren bin, regierte wirklich die schiere Angst und Nervosität. Ich habe am ganzen Körper gezittert und war so aufgeregt und dachte, Mann, Lars, was ist mit dir los? Ich mache seit ich 10 Jahre alt bin ich Schauspieler. Ich habe damals beim SFB in Berlin Kinderfernsehen gemacht und so. Und dann stehe ich da in ich sage jetzt mal Hollywood, und zitter am ganzen Körper. Und das scheint was zu sein, was dazugehört und was einen immer begleitet.
Ist das schön, dass Sie das so erzählt haben. Jetzt schieben wir die Sache mit dem großen Ego wirklich mal zur Seite und hören, ein Lars Eidinger hat immer auch Angst und die treibt an. Das ist überhaupt eine Botschaft, die wir hier mal raussagen können. Am Donnerstag, sag ich jetzt schon mal toi toi toi, ist ausverkaufte Premiere an der Schaubühne. Der vielschichtige Lars Eidinger gibt dort Molières ganz und gar Geizigen. Die Regie hat Thomas Ostermeier und die nächsten Spieltermine sind dann am 4. bis 9. und 10. und 12. April. Lars Eidinger, vielen Dank für das Gespräch hier bei Radio 3.
Ja, danke fürs Interesse. Danke, danke.